Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Katrin Heise.
Einen schönen guten Morgen wünsche ich. Halb blind und mit einem enormen Sprachfehler. So hat René Marek seine berühmte Puppe den Maulwurfen ausgestattet. Heute ist der Puppenspieler zu Gast im Gespräch. Schönen guten Morgen.
Guten Morgen.
Sind Sie allein gekommen oder haben Sie einen Maulwurf mitgebracht? Ich habe ihn noch nicht gesehen.
Nee, der ist zu Hause.
Langschläfer.
Nee, tatsächlich liegt der einfach in der Gegend rum. Das ist ja dann doch einfach nur ein Stück Plüsch mit ein bisschen Schaumstoff.
Das klingt jetzt aber fast ein bisschen lieblos. Einfach nur ein Stück Plüsch mit ein bisschen Schaumstoff. Keine innere Beziehung zu dem?
Nee, nicht wirklich. Also ich glaube, Leute stellen sich da manchmal vor, ich sitze dann morgens mit dem beim Frühstück und unterhalte mich mit dem. Aber das ist natürlich, also nach all den Jahren und eigentlich auch schon von vornherein, war das dann doch eher ein Arbeitsgerät einfach.
Und wenn ich Sie jetzt bitten würde, das Arbeitsgerät ohne Arbeitsgerät zu aktivieren und mich auf Maulwurfisch zu begrüßen, ginge das?
Ja, klar.
Machen Sie mal. Mhm.
Ein Hake, ich habe Maulwurf. Ja, Hake, ein Kackring. Er kommt im Maulwurf.
Und jetzt ist er wieder weg.
Genau.
Also, einen ganzen Vormittag oder eine ganze Stunde an diesem Vormittag mit René Marek. Wir werden noch auf vieles zu sprechen kommen, was diesen Weg zum Puppenspieler ja auch mit ein bisschen Umwegen ausgestattet hat. Der Puppenspieler René Marek, der gerade ein Buch über seine Jugend in der Provinz vorgelegt hat. Wie einmal ein Bagger auf mich fiel. Eben auch eine Provinzjugend, schreiben Sie darin auch. Als Autor sind Sie Debütant. Als Puppenspieler treten Sie vor vollen Häusern auf und haben Millionen von Klicks und Fans im Internet. Beginnen wir jetzt deswegen mal mit unser Gespräch mit dem Bekannten, mit dem sehr bekannten René Marek. Wie haben Sie Ihre berühmteste Figur, den Sie hier schon eben kurz aufscheinen haben lassen, den Maulwurf, wie haben Sie ihn kennengelernt?
Also das war so, also ich meine, ich habe ja Puppenspielkunst studiert an der Ernst Busch Hochschule für Schauspielkunst in Berlin und habe danach erstmal als Schauspieler gearbeitet, bin nach dem Studium nach Jena gegangen, ans Theaterhaus, zusammen mit Reinhard Grebe auch,
mit dem haben Sie zusammen gewohnt.
Genau, auch, ne? Ganz genau. Und Reinhard war ursprünglich auch Schauspieler da, hat dann irgendwann das Fach gewechselt, wurde Dramaturg da am Theater. Und der hat einmal im Monat so eine Show organisiert, die hieß die Falkenhorst-Show. Mhm. Die hat er moderiert und dann halt mit den ganzen Schauspielkollegen und Kolleginnen haben wir halt dann so, jeder durfte ein bisschen machen, was er wollte. Ne? Und weil ich ja nun mal Puppenspiel studiert hatte, habe ich gedacht, okay, dann mache ich halt was mit Puppen. Und diese Show hieß die Falkenhorst-Show. Deswegen heißt der Frosch halt auch Herr Falkenhorst.
Das ist nämlich die zweite Figur und dann gibt es noch den Eisbären Kalle.
Genau. Mhm. Und den Maulwurf, den hat ein Kommilitone, Nis Sögaard heißt er, übrigens ein toller Puppenspieler und mittlerweile auch ein fantastischer Regisseur für Puppentheater. Der hat den gebastelt für eine Inszenierung eigentlich, also so aus Spaß. Mhm. Ne? Der ist dann auch niemals in dieser Inszenierung aufgetaucht, der lag dann irgendwie rum und dann habe ich den auf die Hand genommen und dann war der so. Dann war der irgendwie, dachte ich sofort, ach, guck mal, das ist ja ein lustiges Vieh.
Hatte der auch sofort seinen Sprachfehler?
Ja.
Und also, weil das habe ich mich nämlich eben gefragt, ich fand das ja auch irre, wie Sie gleich so umgeschaltet haben, eben in der Begrüßung und ihn dann so drauf haben. Wie entsteht so ein Charakter? Ich dachte, das ist eine lange Sache, aber Sie sagen jetzt, Sie haben Ihre Hand reingesteckt und er war da.
Naja, manchmal geht es einfach von alleine. Manchmal ist es einfach so. Dann nimmt man sowas auf die Hand und dann auf einmal denkt man, das ist ja eh mal das Schönste, wenn man nicht drüber nachdenken muss, wenn man jetzt nicht, was könnte und wie könnte so, sondern es passiert einfach.
Naja, oder man hat eine Rolle im Kopf, man will etwas transportieren und findet dann irgendwie, sucht nach dem richtigen Charakter. Mhm. Aber es war genau umgekehrt. Der ist zu Ihnen gekommen und dann hatten Sie ihn. Ja. Sie haben eben schon erzählt, dass Sie die Ernst Busch besucht haben, die Schauspielschule, im Fach Puppenspiel. Wann kam denn Puppenspiel? Wann sind Sie mit Puppenspiel infiziert worden? Noch nicht in der Kindheit, oder?
Nee, überhaupt nicht. Also ich bin ja nach Berlin gekommen, 93 irgendwie, und habe zu der Zeit eigentlich noch Mathe studiert, also eigentlich so gut wie zu Ende. Also ich hatte alle Scheine, aber habe das Diplom nicht gemacht und habe eben zu der Zeit auch Hausbesetzt. Und in dieser Hausbesetzer-Szene gab es so eine Theatergruppe, die Theatermafia, wo ich mitgespielt habe. Und eine Kollegin oder eine Freundin da aus dieser Truppe, die hat eben Puppenspielkunst studiert und hat mich dann mal mitgenommen in ein Puppentheater für Erwachsene, was man ja immer blöderweise dazu sagen muss. Und das hat mich so weggehauen, dass ich dachte, ja, das muss ich machen, das ist irgendwie toll.
Und dann haben sie ihr Studium geschmissen.
Genau.
Und dann seitdem sind es die Puppen gewesen. Und man weiß spätestens, Sie haben es eben nochmal, mussten Sie es jetzt erwähnen, Erwachsene, Puppenspiel für Erwachsene. Seit Ihrem Film Geld oder Autschen weiß man auch, dass Sie so vom Kasper-Theater, also damit darf man auf keinen Fall Sie vergleichen, weil der Kasper ist der Böse.
Aha.
Also Kasper-Theater ist es überhaupt nicht. Und der Kampf um die Erwachsenen im Puppenspiel, ist der schwer zu kämpfen?
Also es gibt wirklich tolles Puppenspiel für Erwachsene. Mhm. Aber natürlich ist man erstmal immer damit konfrontiert, dass wenn man sagt, man ist Puppenspieler,
Kinder.
Dass man erstmal so, ach, mein kleiner Kevin hat nächste Woche seinen Fünfjährigen, hast du nicht Bock vorbeizukommen und was zu machen? Und das ist, ja, also ich meine, ich habe auch überhaupt nichts dagegen, wenn jemand Puppentheater für Kinder macht oder überhaupt Theater für Kinder spielt. Für mich war das nie eine Option. Ich dachte immer, oder überhaupt, ich glaube, es ist einfach eine Frage der Herangehensweise, dass ich mir vorstelle, ich stelle mir eine Zielgruppe vor, die heißt jetzt eben Kinder und versuche dann mir auszudenken, was muss ich machen, damit die das gut finden. Das ist so wie, als würde ich das Pferd auf den Sattel schnallen. Das ist irgendwie sozusagen eine Herangehensweise, die mir irgendwie fremd ist.
Ja. Bei Ihnen sind es die Geschichten, die kommen und die sind halt für Erwachsene.
Oder die sind halt einfach, ich glaube, also ich meine, manchmal sind ja auch Kinder da und, und die haben ja auch Spaß. Aber komischerweise ist es dann, wenn zu viele Kinder da sind, dann funktioniert es auf einmal nicht mehr für die Erwachsenen, weil die dann denken, ah ja, ist der Puppentheater und jetzt gucken wir uns
sich
mal.
Sich nicht mehr so drauf einlassen.
Ja, die gucken sich dann eher die Kinder an, wie die drauf reagieren und gucken selber nicht mehr hin. Und das ist so, das ist halt dann echt schade.
Wie viel Schauspieler ist eigentlich in einem Puppenspieler? Also Sie haben an beiden Händen einen anderen Charakter jeweils.
Mhm.
Wie teilt sich der Schauspieler da auf?
Also ich sag mal so, vom Vorgang her ist es eigentlich das Gleiche. Man spielt eine Haltung, man spielt irgendwie Konflikte.
Mit der rechten Hand den und mit der linken
ja,
Hand den.
Ja, gut, das ist, aber ich meine auch Schauspieler oder Schauspielerinnen switchen, können ja auch umswitchen. Das ist halt, klar, es ist halt irgendwie einfach dann nochmal ein anderes Metier. Aber so vom, ich glaube von der Herangehensweise her ist es ziemlich ähnlich.
Sie hatten ja sehr viele Engagements in verschiedenen Städten. Der Durchbruch vom Maulwurf, der kam, als Sie im Internet auftauchten. Ne? Da sind Sie richtig durch die Decke gegangen. Hm. Wer hat denn, haben Sie selber da mal so ein Stück eingestellt?
Nee, das, ich wusste zu der Zeit noch nicht mal, dass was
YouTube, es Internet gibt.
Naja, Internet schon, aber ich habe das nicht genutzt. Also ich wusste auch nicht wirklich, was YouTube ist oder so. Hm. Ich war in der Kurt-Krömer-Show beim RBB. Und habe da eine Nummer gespielt. Die wiederum hat jemand aus dem Fernsehen aufgenommen und hat die bei YouTube hochgeladen, was ich aber alles nicht wusste. Und habe mich dann aber gewundert, dass ich irgendwo in Berlin in einem kleinen Club gespielt habe, ne, wo halt sonst mich gefreut habe, wenn da 30 Leute sind. Auf einmal war die Hütte voll. Und als ich diesen Pappturm da von der Rapante-Nummer dran geklebt habe, auf einmal haben die angefangen zu johlen. Und ich so, hä, was ist denn jetzt? So, und dann war auch irgendwann mal dieser Typ, der das da reingestellt hat, der hat sich dann irgendwann mal vorgestellt, meint, ja, hier, ich bin übrigens der und der, ich habe das gemacht und so. Und dann habe ich halt mal nachgeguckt und habe gesehen eben, dass
da... Wie viel Klicks das sind?
Wie viel, ja.
Wie groß Ihr Zuschauerraum eigentlich
ja,
ist?
Ja, aber ich konnte das ja auch gar nicht irgendwie einschätzen. Ne? Ja. Sind nun 3 Millionen viel oder ist das wenig? Ich habe, ne, also das, keine Ahnung, das war so ein bisschen... Auch ein bisschen spooky.
Geht dieses, ich dachte, in meinem Puppenspiel sei ein bisschen was Intimes. Funktioniert das in großen Sälen eigentlich für Sie auch genauso?
Also es gibt schon eine Grenze, die wir auch ziemlich gut ausgelotet haben. Ne? Ich glaube, das Größte waren mal so 5.000 oder so. Und das war dann blöd, das war zu viel. Aber so tausender Hallen, das geht schon. Und also, ne, das ist natürlich dann gibt es eine Leinwand, dann wird es übertragen. Das Puppenspiel wird auf eine Leinwand groß übertragen. Und das funktioniert gut. Und ich muss sagen, wenn tausend Leute ausrasten oder ausflippen, das ist einfach ein schönes Geräusch. Das hört man sich gerne an. Das hört sich auch tatsächlich irgendwie schöner an, als wenn 50 Leute ausflippen.
Der Song von Pink Floyd, Breathe, hat eine ganz besondere Bedeutung für die frühen Jugendjahre meines Gastes hier, René Marek. Welche Bedeutung hat dieser Song?
Pink Floyd ist so die erste, also ich sag mal nach Reinhard May oder so, die erste Musik, die ich wirklich kennengelernt habe, aber vor allem eben durch meinen Bruder, der 7 Jahre älter war als ich und der in den 70ern quasi ausschließlich Pink Floyd gehört hat. Und das heißt, als Kind dieser Musik ausgesetzt zu sein, ist ja schon, also ich fand sie immer sehr, auch irgendwie verstörend, aber auch irgendwie toll. Das, da war, genau, und das ist so, und noch heute, wenn ich Pink Floyd höre, ich mache das auch manchmal zu Hause, setze ich mich hin und höre noch eher so ein Album durch irgendwie, dann ist es ganz eng verbunden mit dieser Zeit. Mhm. So.
Sie sind 1970 geboren und sind an einem sehr ungewöhnlichen Ort, haben Sie Ihre Kindheit verbracht, jedenfalls Teile in der Bundeswehrkaserne.
Genau.
Ihre Eltern haben da gearbeitet.
Genau, das war auf einem Truppenübungsplatz. Also und meine Eltern haben ja die Kantine betrieben und wir haben quasi mit in dem Lager gewohnt. Also ne, das Lager Stegskopf hieß das. Das war ist die zweithöchste Erhebung im Westerwald oben auf dem Berg. Eben so ein umzäuntes Gelände mit lauter Holzbaracken und vorne ein Schlagbaum, hinten einer. Und da sind
und
eben
Sie mittendrin.
Und genau, und wir haben eben in einer von diesen Holzbaracken gewohnt. Und da sind dann immer Soldaten gekommen und haben da halt Übungen abgehalten.
Das hört sich nämlich eigentlich an wie ein riesiger Abenteuerspielplatz für einen kleinen Jungen. Aber letztlich in Ihrem Buch, Wie einmal ein Bagger auf mich fiel, der beschreibt ja Ihre Kindheit und Ihre Jugend, da hat man das Gefühl, dass es vor allem totale Einsamkeit war.
Ja, lustigerweise als Kind stellt man das ja nicht in Frage. Ne? Als nee. Kind, glaube ich, ist man ja immer mit dem, was man, also das erscheint einem ja alles normal, was man, was um einen herum ist. Nur im Nachhinein, klar, ja, es war schon einsam, weil natürlich keine anderen Kinder da gewohnt haben. Meine Geschwister, also ich habe eine Schwester und einen Bruder und die waren eben 6 und 7 Jahre älter als ich. Das heißt, mit denen hatte ich jetzt,
wenig zu tun,
die hatten mit mir wenig zu tun, genau. Und mein Bruder war auch noch auf einem Internat und so. Aber natürlich hat es auch was, also ich hatte so dann das ganze Lager für mich.
Ja, bist du viel rumgefahren?
Ja.
Und dann, ich glaube, Patronen haben Sie gesammelt, solche Sachen natürlich. Mhm. Ja, spannend, aber eben die ganze Zeit alleine und die Eltern viel zu tun. Ihre Familie stand insgesamt unter der, das schwebt über dem ganzen Buch, unter der, ich sage jetzt mal, Fuchtel Ihres Vaters, der gewalttätig und eigentlich auch alkoholkrank war. Besonders auffällig hat Ihr Bruder darunter gelitten. Ihr Bruder stottert. Sie haben eben gesagt, dass er im Internat war, selten zu Hause war. Sie hätten ihn aber eigentlich schon gebraucht, oder?
Also klar, gebraucht. Gebraucht hört sich so, so melodramatisch an. Also ich, ich habe mich schon immer sehr gefreut, wenn er da war, auf jeden Fall. So.
Ihre Mutter hat versucht, sich von ihrem Vater zu trennen. Das hat dann nicht geklappt. Die sind wieder zusammengezogen. Er ist wieder zu ihnen gezogen, der Vater. Und da hatte ich so das Gefühl, und das hat sich so in diesem ganzen Buch auch unglaublich durchgezogen. Man erkennt so vieles wieder, wenn man selber eine Kindheit oder Jugend in den 70ern hatte. Hauptsache, die Fassade stimmt nach außen, oder? Das war, also die Familie war wieder zusammen und nach außen war alles in Ordnung.
Mhm. Ich weiß gar nicht, ob es dann so sehr um die Fassade wirklich geht, also um die das, was sich nach außen hin darstellt, oder auch eben die Fassade nach innen. Also dass es eben auch darum geht, dass man sozusagen für sich sagt, okay, jetzt ist alles wieder in geregelten Bahnen, jetzt, also
Familie funktioniert wieder.
Genau, ja.
Und dann aber nicht weiter hinguckt offenbar oder nicht hingucken kann, also nicht stark genug ist, hinzugucken. Diese Einsamkeit der Vater, welche Rolle hat die Schule gespielt? Konnte man sie da auffangen?
Nee, ich weiß auch nicht. Also das hört sich alles zu furchtbar an. Also
es liest sich auch so, ehrlich gesagt.
Ja, aber es ist auch manchmal ein bisschen lustig,
es
oder?
Es ist auch sehr lustig. Sie haben sehr schöne Sprache dabei. Aber also es ist schon so, es geht einem schon ziemlich unter die Haut.
Ja, also die Schule war für mich immer furchtbar. Ich weiß nicht, warum. Aber mich hat das alles nicht interessiert. Und ich habe auch irgendwie nicht so richtig einen Draht zu den anderen Kindern bekommen. Das war auch so ein bisschen tragisch. Manchmal ist es einfach tragisch im Leben. Ich bin nun katholisch getauft und das ist aber eher eine evangelische Gegend. Ne? Und dann auf dem Land ist es ja dann so, dann kommt man eigentlich mit den Kindern aus seinem Dorf, ist man dann in einer Klasse. Und das war aber bei mir eben nicht so, weil es irgendwie 10 Kilometer weiter war ein Dorf, da waren nun mehr Leute katholisch. Und dann bin ich halt zu denen in die Klasse gekommen. Und das war natürlich dann auch schon wieder so von vornherein einfach blöd. Also ich meine, das ist alles ja nicht schlimm. Ne? Mhm.
Es hat auch was von der ganz normalen Kindheit. Ne?
Ja.
Also diese Kämpfe, die man da hat und mit sich alleine, auf sich alleine gestellt zu sein. Was aber sehr auffällig ist, vor allem wenn man es von heute aus betrachtet. Deswegen fand ich das so interessant, so in diese 70er Jahre so abzutauchen. Das Verhältnis zwischen Erwachsenen und Kindern. Also dieses, sich so überhaupt nicht um eine Ansprache zu bemühen von den Erwachsenen. Auch überhaupt sich gar nicht zu versuchen einzufühlen. Da war nie irgendwas auf Augenhöhe. Zum Beispiel als sie, also Schule hat sie nicht interessiert, wie sie jetzt gesagt haben. Sie haben mit Ach und Krach den Hauptschulabschluss gemacht und sind dann von ihrem Vater in eine Lehre gesteckt worden. Sind sie jemals gefragt worden, ob sie das interessant fänden?
Oh, ehrlich gesagt, ich weiß es nicht. Es kann sein, dass ich gefragt wurde, aber letzten Endes wäre es, glaube ich, ziemlich egal gewesen, was ich gesagt hätte. Mhm. Und noch dazu kommt, dass ich wahrscheinlich gesagt hätte, ja, okay.
Mach doch mit mir, was ihr wollt.
Mach doch, was ihr wollt. Nee, gerade zu der Zeit, ich meine, ich war gerade 15 geworden, als ich die Lehre angefangen habe, da war mir einfach alles egal. Mhm. Und wenn ich da Müllmann geworden wäre, dann wäre ich halt Müllmann geworden. Also mir war es einfach egal. Und von daher war es erstmal, sag ich, kein schlechter Zug zu sagen, ja, der Junge geht jetzt da in die Lehre so, weil irgendwas muss er ja machen. Mhm. Ne? Und deswegen war es dann halt das.
Ach, sehen Sie, das ist aber jetzt interessant. Ich lese das Buch und kriege irgendwie eine Wut auf alle möglichen Erwachsenen, die da eine Rolle spielen und denke, warum sehen die den denn nicht? Und Sie sagen das jetzt ganz anders, so nach dem Motto, ja, gut, ich bin ja auch selber schuld und habe nichts gesagt.
Naja, also ich finde schon, dass es so ein bisschen rauskommt, halt so diese völlige Orientierung, also dass ich einfach...
Aber es kommt, Orientierungslosigkeit kommt aber auch raus, dass keiner damit umgehen kann.
Ja, aber ich meine, was sollen sie auch machen? Ich meine, ne, klar, natürlich heute würde man vielleicht sagen, was ist denn los, Junge, lass uns mal hinsetzen.
Wäre das nicht besser?
Das wäre auf jeden Fall besser gewesen, aber so war die Zeit halt nicht. Oder zumindest bei mir war es halt nicht so in der Familie.
Sie werden auf Lesungen wahrscheinlich, wenn Leute so in dem gleichen Alter sind, genau solche Rückmeldungen auch bekommen. Mhm. Es war einfach, man kriegt ganz gut den Eindruck, wie eine Jugend war in den 70er Jahren. Auf die Gründe, dieses Buch zu schreiben, kommen wir gleich. Die Gründe liegen nämlich doch noch etwas tiefer. Über die Jugend, Kindheit, Familienverhältnisse haben wir einiges gehört, aufgeschrieben haben Sie das in Ihrem Buch. Wie einmal ein Bagger auf mich fiel. Das ist ja doch ein ziemlich merkwürdiger Titel, aber es ist ja genau so passiert.
Ja,
ein Bagger fiel auf Sie.
Ein Bagger ist auf mich draufgefallen. Und zwar nicht ein Spielzeug, sondern wirklich ein echter Bagger. Das ist verrückt, aber es ist so passiert.
Das war natürlich auch so eine Jugendgeschichte. Es war immer sehr viel Alkohol im Spiel, auch in Ihrer Jugendklique. Sie sind gerettet worden. Sie sitzen vollkommen wiederhergestellt vor mir. Ich glaube, der Bagger hat sie irgendwie in die Erde gedrückt und deswegen ist da wenig passiert.
Naja, wenig. Also ich war schon, ich glaube, ich war einen Monat lang auf Intensivstation und hatte einen dreifachen Beckenbruch und ein Wirbel war gebrochen. Und also das war und vor allem eben ganz viel Matsche innen. So, ne? Aber das ist zum Glück alles wieder geworden, ja.
Als Jugendliche hatten sie sich nämlich einen Bagger geklaut und sind da irgendwie, der ist ins Wackeln gekommen und da standen sie ungünstig. Das war aber, dieses furchtbare, wahnsinnige Erlebnis war aber eigentlich nur das Ende eines Tages, der an und für sich viel schrecklicher war, der nämlich eine ganz fürchterliche Enthüllung ihrer Schwester mit sich gebracht hatte. Ihre Schwester hatte, sie waren von ihrer Mutter zu ihrer Schwester geschickt worden, die war irgendwie durchgedreht, so hieß es. Aber ihre Schwester ist öfter mal ausgeflippt. Ne?
Ja, also genau, um es kurz zu machen, meine Schwester hat mir da mitgeteilt, dass sie von meinem Vater missbraucht wurde als Kind eben, was natürlich, ne, wie gesagt, meine Schwester ist 6 Jahre älter als ich und was ich überhaupt nicht mit, also ich habe nicht damit gerechnet, aber naja, weil sie eben gesagt haben, die war halt durchgedreht oder, ne,
so
oder
die,
ist,
so
öfter
die
mal, ist öfter mal durchgedreht. Also ich glaube, sie hat halt natürlich auch dadurch früher eben so eine, heute würde man sagen, eine Verhaltensauffälligkeit entwickelt oder was ja so perfide ist, weil sie ist das Opfer in dieser Konstellation und das ist aber eben nicht, dass es nicht offen zutage tritt und sie nicht damit klarkommt. Wird sie auf einmal, kriegt sie innerhalb dieser Konstellation eher so diese Außenseiterrolle, weil sie nicht damit umgehen kann.
Durch ihre Reaktion alle anderen verschreckt und keiner sich erklären kann, wie kommt das dazu, aber eben auch keiner wirklich dahinter geguckt hat. Haben Sie ihr das geglaubt in dem Moment?
Ja, also mein erster Impuls war, das weiß ich tatsächlich noch, ich meine, das ist ja lange her, ne? Da war ich 17, heute bin ich fast 50. Mein erster Impuls war natürlich genau aus diesem Ding heraus, ja, jetzt hat sie wieder ihre ihre verrückten 10 Minuten und das denkt sie sich gerade aus oder so. Aber das war so ein Teil und der andere Teil hat verschämt daneben gestanden, hat gesagt, nee, du weißt es eigentlich, du weißt eigentlich, dass das richtig, also es stimmt, weil auf einmal so Situationen hochgekommen sind, die auch, und da ist ja das Gehirn irgendwie echt verrückt, also wie Dinge verdrängt werden, wie sowas auch so zu einem Automatismus wird im Kopf irgendwie und die dann aber auf einmal wieder so aufgeploppt sind, so Situationen, wo ich dachte, nee,
man hätte es wahrnehmen können.
Hätte es, also ich glaube, für aber mich weiß ich jetzt nicht, wie
Sie
gesagt,
waren ein Kind.
Ich war eben 6
Jahre
jünger.
Sie waren ein Kind, aber es war ja noch Ihre Mutter da.
Ja, wobei auch sie sagt, und das, ich weiß, das ist immer blöd, wenn, also ne, aber ich habe ihr das auch geglaubt, dass sie das nicht wahrgenommen hat. So, oder
wie ist es in ihrer Familie danach weitergegangen, nach dieser Eröffnung? Also ihre Schwester lebte sowieso schon nicht mehr zu Hause, aber wie wurde damit dann umgegangen?
Und das ist das, was ich mich halt dann, also was für mich so ein bisschen auch der Urimpuls war, dieses Buch zu schreiben, weil ich dann jetzt so in der Nachsicht mir nicht erklären kann nach wie vor oder eben versucht habe, mir das zu erklären, wie das dazu kommen konnte, dass eben gar nicht damit umgegangen wurde. Und ich glaube eben, das ist ja was, da ist unsere Familie ja nicht alleine, sondern ich glaube, das ist ja fast die Regel. Also wenn man sich so diese Statistiken anschaut, dass die wenigsten Fälle von sexuellem Missbrauch an Kindern, dass die überhaupt dazu kommen, dass die irgendwie aufgearbeitet, sei es nun vor Gericht oder überhaupt oder auch durch eine Therapie oder so, dass da irgendwas passiert.
Also nichts ist passiert.
Es ist,
einfach
genau,
nichts.
Es ist gar nichts passiert.
Die Familie hat weiter zusammengelebt, sie haben weiter auch mit ihrem Vater gelebt,
genau.
Die Mutter hat weiter, es haben dann alle gewusst, aber es
naja,
ist...
Naja, ich wusste nicht, dass meine Mutter es weiß. Ich wusste auch nicht, irgendwann ist dann, viel später ist dann rausgekommen, dass etwa zur gleichen Zeit meine Schwester es auch mit meiner Mutter besprochen hat, die hat auch meinen Vater zur Rede gestellt. Der wiederum hat alles abgestritten und hat sie dann noch zu irgendeiner Frau gebracht, die sagte, ja, bei Kindern, die Drogen nehmen, ist es ganz normal, die denken sich so Sachen aus. Und dann ist es irgendwie einfach versickert. Also ich habe mich so gefragt, also ich meine, und wie das nun, was du mit meiner Mutter oder auch mit meinem Bruder, das sozusagen, das sind deren Baustellen, mit denen müssen die irgendwie klar werden. Ich habe mich gefragt, wie konnte es bei mir passieren, dass es einfach so weiterläuft? Also, und ich habe irgendwie so diesen Mechanismus der Verdrängung, also wie das funktioniert, so dieses Ding, dass auf einmal sowas dasteht und es ist so groß. Das ist so, dass man das nicht greifen kann und man erstmal sagt, ich kann das jetzt gerade nicht anfassen, ich schiebe es erstmal zur Seite und befasse mich später damit. Und das macht man einmal, zweimal, dreimal, viermal, fünfmal und dann irgendwann wird das so ein Automatismus. Also ich habe das in dem Buch irgendwie, dieses Phänomen der dritten Hand. Also dass man so, du hast so ein Paket vor dir auf dem Tisch liegen, willst es gerade aufmachen und auf einmal taucht so eine dritte Hand auf, wo du gar nicht wusstest, dass du die hast und die schiebt es einfach automatisch zur Seite und du greifst ins Leere, weil es, perfide ist, aber das steht ja trotzdem da, das steht da irgendwie im Schatten, ne? Das steht so in der Peripherie des Bewusstseins und ist aber halt, ist immer da, aber ja. Man kann da gar nicht, wenn man hinguckt, dann ist es schon wieder weggehuscht irgendwie.
Ihre Schwester hat bis heute darunter gelitten? Oder leidet darunter, weil es ja auch nie aufgearbeitet wurde. Jetzt sind Sie an die Öffentlichkeit gegangen. Haben Sie davor mit Ihrer Schwester gesprochen, dass Sie das öffentlich machen wollen?
Ja, natürlich, klar. Sonst,
Und gab es dieses Gespräch, was Sie ja so belastet, warum habe ich nichts getan? Gab es da so, also wie ist der Austausch darüber?
Ich habe das versucht, aber das ist nicht so leicht alles. Genau.
Und Sie möchten mit diesem Buch aber genau das sagen, also macht etwas, wenn ihr so etwas beobachtet.
Ja, genau. Greift also ich ein. Glaube, es ist alles besser, als nichts zu machen. Weil natürlich auch eben das gerade für die Opfer, wenn die nicht die Möglichkeit kriegen, das aufzuarbeiten, dann ist das eben, also ne, ich habe ja gesagt, es bleibt immer da.
Es bleibt immer da.
Und das ist aber, ich bin ja sozusagen nur... ich bin ja nur eine Randfigur in diesem Ding, aber für jemand, dem das wirklich passiert, ist es ja, glaube ich, noch 10.000, unendlich viel schlimmer, dass das immer da ist und nicht sozusagen da keine Auflösung gibt. Also genau, von daher ist es, also klar ist es auch ein Appell zu sagen, Leute, redet darüber, macht, zeigt mit dem Finger drauf und sagt, hier ist was passiert. Also es ist so verrückt natürlich auch, das hat ja auch ganz viel mit Scham zu tun. Da geht es irgendwie um Sex und in der Familie auch noch. Das ist etwas, was man einfach nicht nach außen, da möchte man nicht drüber reden. Das ist irgendwie ein Thema, das um Gottes Willen bloß nicht und so. Und dadurch passiert eben auch ganz viel. Und das Schlimme ist eben, dass gerade die Täter sich in diesem Dunkelfeld verstecken und einfach ungehindert weitermachen können. Also ne, diese ganzen Fälle, wo rauskommt auf einmal über Jahre hin, über 10 Jahre, ne, zum Beispiel dieser Feuerwehrtyp da gerade aus Berlin, 10 Jahre lang hat er, oder 15, hat er sich an Kindern vergangen und man fragt sich dann, aber wie konnte das sein?
Ja. Wir haben jetzt erfahren von Ihnen, also was für ein schweres Thema eigentlich der Auslöser für dieses Buch war. Wie wird das in den Lesungen? Kommt das in den Lesungen vor?
Nee, ich habe mich dagegen entschieden. Also ich, weil das wird ja erst ganz am Ende vom Buch sozusagen irgendwie aufgelöst. Aber ich glaube, dass man die ganze Zeit spürt, da ist irgendwas komisch, da ist irgendwas, was da nicht hingehört, was nicht stimmt so. Und ich dachte dann, wenn ich jetzt in der Lesung das aber alles nicht habe, so dieses, was da so unsichtbar irgendwie so da, dieser komische graue Kleister, der so in der Familie ist, wenn ich den vorher nicht habe und dann einfach so hinten dieses Ding da, dieses Fass aufmache, dann ist es so, ja, das hat sich für mich irgendwie nicht richtig angefühlt. Mhm.
Wenn man das Buch liest, dann konfrontiert man sich auf jeden Fall mit dem Thema und Sie erreichen sicherlich das, was Sie erreichen wollen, nämlich die Leute anzusprechen, guckt genau hin und reagiert auch. Sie haben gesagt, dass Sie Ihr Leben bis zu dem Buch eigentlich mit Verdrängung dieses Themas jedenfalls zugebracht haben. Sie mussten sich, man kann es sich so gar nicht, wenn man in Ihrer eigenen Geschichte, sind wir geendet mit der abgebrochenen Kfz-Lehre. Oder mit der begonnenen Kfz-Lehre. Wie haben Sie den Weg geschafft zum Puppenspieler, zum Schauspieler, zum Autor? Und Musiker sind Sie auch, die Sugar Horses, Ihre Band, noch gar nicht angesprochen. Das war Berlin, ja?
Das war Berlin, beziehungsweise, also erstmal muss man sagen, diese Lehre, die wirklich ein Trauma war für mich. Einfach weil ich war noch 15 und war, glaube ich, jetzt auch nicht, war schon immer ein Spätzünder und so. Ich habe mit 15 noch mit Lego gespielt und stand dann auf einmal da in dieser Lehre und das ging alles gar nicht. Das war vollkommen Thema verfehlt. Ich wäre auch niemals Kfz-Mechaniker geworden, weil ich dafür auch überhaupt kein Talent
habe. Obwohl Sie immer Mofas.
Ja, aber das ist irgendwie
getuned haben.
Ja, aber trotzdem, das ist irgendwie was anderes so. Und dann habe ich eben die Lehre abgebrochen und habe dann die 10. Klasse gemacht. Und dann war ich aber so froh, wieder mit normalen, also ich sag mal, mit normalen Menschen, so aus meinem Alter, da wieder zur Schule gehen zu dürfen, dass dann auf einmal alles von alleine ging. Auf einmal hatte ich den besten Schnitt. Irgendwie habe ich am Ende das goldene Buch überreicht bekommen. Und dann habe ich halt weitergemacht, habe eben das Abi gemacht, dann Mathe studiert und bin dann nach Berlin gekommen und also fürs Hauptstudium eigentlich. Und da wurde auf einmal alles anders. Also
Sie haben die Hausbesetzer-Szene angesprochen, Sie haben in besetzten Häusern gewohnt. Das war dann wie so eine Befreiung, auch aus dieser schüchternen Person heraus?
Absolut, ja. Also ich kann mir auch bis heute nicht erklären, was diese Stadt in mir angerichtet hat. Oder ne? Also wirklich innerhalb von einem Monat, ich bin nach Berlin gekommen als wirklich ein verschüchterter Mathe-Nerd, der also wirklich menschenscheu da in diese Stadt gekommen ist. Und innerhalb von einem Monat habe ich ein Haus besetzt und mit ganz vielen Leuten zusammen gewohnt. Und irgendwie hat diese Stadt mich einmal von innen nach außen gestülpt oder andersrum.
Einen Bruch mit Ihrer Familie haben Sie aber nie vollzogen.
Also ich sag mal, so die ersten Jahre in Berlin waren schon von Abstand geprägt, was aber auch natürlich damit zu tun hatte, wir hatten ja auch kein Telefon, es gab kein Telefon, es gab überhaupt keine Möglichkeit irgendwie, außer per Brief, was ich aber nicht gemacht habe, irgendwie Kontakt zu halten. Also ich bin schon sehr deutlich auf Abstand gegangen, irgendwie, als ich nach Berlin gegangen bin.
Sie haben dann die Schauspielschule, dann das Puppenspiel angefangen und dann kam dieser große Erfolg. Das sind viele Jahre dazwischen. Sie haben auch in kleinen Bühnen gespielt und so weiter. Aber dann kam dieser große Erfolg. Was hat dieser Erfolg mit Ihnen gemacht? Mit diesem schüchternen Jungen, der so überhaupt nicht sich orientieren konnte.
Naja, ich glaube, der war da ja schon so ein bisschen, also ich meine,
Sie überwunden.
Ja. Der ist heute immer noch ein bisschen da, der steht manchmal so ein bisschen verschüchtert in der Ecke rum, aber das hat sich ja schon ein bisschen aufgelöst, klar, ich meine, ich habe eben als Schauspieler auf der Bühne gearbeitet, da ist dann sowieso, da ist das eh schon so ein bisschen überwunden. Was der Erfolg mit mir gemacht hat, weiß ich nicht. Also ich meine, die ersten 2 Jahre, wo ich dann so wirklich sehr viel auf Tour war, da war auch überhaupt keine Zeit drüber nachzudenken, was es mit mir gemacht haben könnte, sondern da war ich einfach nur wie im Tunnel. Also, und dann irgendwann, klar, muss schon so ein bisschen aufpassen, dass man nicht durchdreht. Gerade wenn man, also ich habe sehr viel gespielt, auch eben dann in großen Hallen und so, und dann ist so die Diskrepanz zwischen, ne, man ist auf der Bühne und da und 2000 Leute rasten aus irgendwie und dann kommst du nach Hause und ist alles, machst den Kühlschrank auf und da ist die Milch sauer. So. Und das passt auf einmal alles, passt auf einmal alles nicht mehr zusammen und so.
Ja.
Aber ich. Das Gute ist, dass ich immer sozusagen, ich wohne zwar nicht mehr in dem besetzten Haus, aber das sind meine Freunde nach wie vor. Und daran hat sich auch nichts geändert.
So eine Art zweite Familie, glaube ich, haben Sie
ja,
es mal
schon
Anfang
so ein
genannt,
bisschen.
Ne?
Ja.
Eine Familie, die vielleicht genauer aufeinander achten kann.
Ja, also in der Tat war ich sehr, also viele Sachen, wo ich so gedacht habe, ach guck mal, ach so kann man ja auch miteinander umgehen. Das war schon ein großes Aha-Erlebnis.
René Marek, die letzten Minuten laufen von unserem Gespräch und da möchte ich Sie nochmal so als Puppenspieler uns in den Kopf rufen mit dem Maulwurf auf der einen Hand und dem Frosch vielleicht auf der anderen Hand. Und wenn ich das so sage, dann strecke ich hier so automatisch die Hände nach oben, denn Sie stehen hinter einem Wandschirm und haben die ganzen 90 Minuten die Hände oben.
Ja, ich komme ja zwischendurch auch mal nach vorne und habe ja auch immer, ich spiele immer noch ein bisschen Musik, so das lockert die Arme. Nee, also die längsten Strecken sind so 20 Minuten, da bin ich echt am Kämpfen dahinter. Also jetzt auch gerade, ich hatte eine längere Sommerpause gemacht, irgendwie habe 3 Monate lang nicht gespielt und dann das erste Mal dann wieder das zu spielen, wo ich dachte so, jetzt kriege ich Schnappatmung, jetzt muss hier gleich jemand mit dem Sauerstoffzelt um die Ecke kommen, weil ich sonst hier zusammenbreche. Also es ist aber eben auch was übt. Wenn man das ganz oft macht, dann ist es auch kein Problem.
Wenn man das ganz oft macht, dann sind die Muskeln dann irgendwie schon trainiert. Sie sind ja jetzt im Moment auch nicht nur mit den Puppen unterwegs, sondern Sie treten auch als Musiker auf, Sugar Horses, und eben in den Lesungen.
Ja.
Alles 3 so kombiniert, auch im nächsten Jahr, ja?
Genau. Das ist ja das Schöne. Also,
die Abwechslung.
Die Abwechslung, ja. Das sind alles Sachen, die mir Spaß machen, die ich gerne mache. Und es gibt nichts Schöneres.
Also Anstrengung ist das überhaupt nicht. Wir finden alle Termine auf Ihrer Webseite.
Genau.
www.renemarek in einem Wort.de. Da kann man Sie dann quasi begleiten in Ihrer Provinzjugend oder in der Musik oder aber mit den Puppen. Ich danke ganz herzlich.
Ja, danke
für
auch.
Dieses Gespräch.
Wollte noch sagen, die Lesung ist wirklich ganz schön. Das macht echt Spaß.
Also ab Januar vor allem, da sind Sie, glaube ich, in unterschiedlichsten Städten fast den ganzen Januar durch. Man findet viele Termine. Dankeschön.
Vielen Dank.